Ja, Thronsaal oder Tränental. Es ist doch wirklich so, wenn man die Offenbarung liest, man schwenkt mit den inneren Empfindungen genauso hin und her wie die Kamera des Erzählers das tut. Der Blick auf die Erde ist ein Tränental, der Blick in den Himmel ist der Thronsaal und der ewige Jubel. Und so wird in Kapitel 10 dem Johannes gesagt, nachdem die ersten Siegelgerichte und auch dann die ersten Posaunengerichte dem Johannes mitgeteilt worden sind, da heißt es, du musst wieder weissagen, wir sind noch nicht am Ende. Und dann heißt es in Kapitel 10, Vers 8, geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir, nimm es und iss es, und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Und es wurde mir gesagt, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Ja, welcher Christ würde nicht sagen, es ist etwas Süßes, etwas Schönes, das Wort Gottes zu kosten, zu genießen. Aber die Wahrheiten, die wir dann oft verdauen müssen, sind schwer verdaulich. Und so scheuen sich viele, die Offenbarung wirklich intensiv zu lesen und auch die Worte ernst zu nehmen und sich vorzustellen, wie das alles sein wird. Ein Bruder hat mir einmal gesagt, er war schon etwas älter, er sagte, ich lese die Offenbarung immer nur bis Kapitel 5, weil ab Kapitel 6 werde ich nicht mehr auf der Erde sein. Und das will ich mir nicht zumuten, diese schlimmen Kapitel zu lesen. Das war seine persönliche Einstellung. Und trotzdem denke ich, wenn Gott es für richtig empfunden hat, uns nicht nur bis Offenbarung 5 dieses Buch zu geben, sondern bis Kapitel 22, dann ist es auch gut, wenn wir es lesen. Heute haben wir, wie Raimund es im Gebet schon gesagt hat, ein Kapitel vor uns, das eben bitter ist, wenn man sich vorzustellen versucht, wie diese Gerichte auf der Erde sich auswirken werden. Ich möchte aber, bevor wir es lesen, noch einmal an zwei Grundsätze in der Prophetie erinnern. In Amos 3, Vers 7 steht, denn der Herr, Yahweh, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Dieses Prinzip sagt uns, dass Gott die Gläubigen, die seinem Wort vertrauen, mit einbeziehen will in seine Pläne. Er will nicht, dass wir einfach blind in die Zukunft gehen und nicht wissen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Ich habe das in diesen Tagen ja schon einmal erwähnt, dass es für mich etwas so Großartiges war, als ich anfing, mich für die Bibel zu interessieren und dann auch entsprechende Literatur bekommen habe, dass ich verstehen durfte, da gibt es einen Gott über dieser Welt, der ist allmächtig und er ist in seiner Allmacht gütig und freundlich zu den Menschen, aber er hat auch Pläne, die eben schlussendlich dahin führen, dass die ganze Ungerechtigkeit der Menschen nicht für immer hier auf der Erde ihr Unwesen treiben darf. Und das hat mich wirklich froh gemacht, weil ich nun wusste, es gibt einen Plan, es gibt eine Richtung, es gibt auch einen Fahrplan für diese Welt und es ist nicht einfach so, dass wir aus dem Nichts kommen und wieder im Nichts verschwinden. Oder wie ein Atheist gesagt hat, das ganze Universum ist voll von einer kalten Gleichgültigkeit. Voller kalter Gleichgültigkeit. So ist das Universum eben nicht, sondern es ist eingebettet in einen ewigen Plan Gottes. Und Gott offenbart die Dinge, die er tun will, seinen Propheten, und damit meint er natürlich denen, die dann das Wort Gottes niedergeschrieben haben und jetzt auch für uns dass alles zur Verfügung steht. Und das zweite Prinzip ist, dass in ganz besonderer Weise Prophetie für die Menschen geschrieben ist, in deren Lebzeit sich Prophetie dann auch erfüllt. Der Herr Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, in der Nacht, bevor er ans Kreuz ging und in der er sie vorbereitet hat auf die Zeit, in der er dann nicht mehr unter ihnen sein würde, sagt er, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Und er meint damit unter anderem, dass sie Verfolgung erleiden werden in der Zeit, nachdem er in den Himmel gegangen sein wird. Er redet vom Heiligen Geist, der kommen wird als Tröster. Er redet von der Gemeinde, die die Jünger bilden werden und dass sie dann seine Zeugen sein werden und so weiter. Und das ist ein Prinzip, das im Alten Testament auch immer wieder beobachtet werden kann. Gott gibt besondere Prophezeiungen für Notzeiten, damit die Gläubigen in der Notzeit genau wissen, wo sie stehen und damit getröstet werden und ermutigt werden, am Wort Gottes festzuhalten. Ich denke an die Juden in der 70-jährigen Gefangenschaft. Die gläubigen Juden wussten, dass es 70 Jahre dauern würde. Und ein Daniel zeigt uns dann in Daniel 9, dass er aufmerkte zu Beginn des Perserreiches auf die Jahre, die der Prophet Jeremia vorausgesagt hatte, dass nämlich 70 Jahre für Babylon erfüllt sein würden und dass damit auch ein Zurück nach Jerusalem wieder in Frage kommen würde. Und dann bekommt Daniel ja auch diese Rechnung der 490 Jahre, der 70 Jahrwochen, und darin konnten die Juden dann auch einen Zeitplan haben und wissen, wie lange es noch dauern würde, bis der Messias kommt, und detailliertere Prophezeiungen werden Daniel gegeben für die Zeit der Perser und der Griechen, beziehungsweise des Griechenreichs, das dann zerfällt in vier Reiche und dann ja durch den König des Südens, die Ptolemäer in Ägypten und die Seleukiden im Norden, die Syrer, Israel über mehrere Jahrhunderte in die Zange nehmen. Aber diese ganze Zeit wird von Daniel vorausgesagt und die Juden konnten sich daran orientieren, an seinen Prophezeiungen. Und so wird es auch besonders in der Drangsalszeit so sein, dass das, was in Offenbarung 6 bis 19 geschrieben wird, in diesen 7 Jahren der letzten Jahrwoche Daniels, die noch aussteht, die 7 Jahre, die besonders die Geschichte Israels dann hier auf der Erde betreffen, aber eben auch die Nationen, die gerichtet werden, die Gläubigen werden dann sehr genau sehen können, aha, jetzt geschieht dieses und jenes, was in der Offenbarung steht und was natürlich auch in den Evangelien und den Propheten vorausgesagt wurde. Und sie werden dadurch gestärkt werden in ihrem Glauben. Nun, was ist uns denn vorausgesagt, dass wir gestärkt werden? Uns ist vorausgesagt, dass der Herr zur Entrückung wiederkommen wird und dass wir alle Zeit bereit sein sollen. Und wir sehen ja gerade, dass sich die Dinge zwar entwickeln in Richtung Endzeit, aber dass sie sich noch nicht erfüllt haben. Israel ist noch nicht erweckt von den vielleicht 6 Millionen Juden, die es in Israel gibt, sind vielleicht 1% an Jesus Gläubige. Vielleicht sind es 2%, aber längst nicht die 144.000 und dann die durch sie zum Glauben kommen werden, ein Drittel der Juden, wie es die Propheten sagen, wie es dann in der Drangsalszeit geschehen wird. Und so sehen wir, wie sich Dinge in Stellung bringen, auch die Dinge, die wir gleich lesen werden. Und das ermutigt uns, zum Himmel zu schauen, weil wir wissen, der Herr wird treu sein und seine Verheißung wahrmachen und uns abholen. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass die Lehre der Vorentrückung auch zu Diskussionen und Streitgesprächen Anlass gibt. Und ich möchte euch darum bitten, lasst euch nicht in Streitgespräche ein mit Christen, die überzeugt sind, dass die Gemeinde noch durch die Drangsalszeit gehen muss. Insbesondere die sogenannten Bundestheologen, die halten ja daran fest, dass sie sagen, es gibt kein Volk Israel und keine Gemeinde, die getrennt wären. Es gibt nur ein Volk Gottes und die Zukunft wird nicht mit Israel einen besonderen Weg gehen und mit der Gemeinde einen anderen Weg, sondern das ist alles ein Volk und sie glauben nicht, dass es eine Vorentrückung gibt. Und auch unter evangelikalen Christen, die durchaus Israel eine Zukunft zugestehen, eine besondere Zukunft, glauben, dass wir noch durch die Drangsalszeit gehen müssen. Nun, ich argumentiere dann immer so, dass ich sage, Natürlich gibt es eine Drangsalszeit für die Christen, aber die hat mit Pfingsten begonnen. In Johannes 16, Vers 33 sagt der Herr, in der Welt habt ihr Drangsal, in diesem gleichen Moment, in der Nacht, bevor er ins Kreuz geht, in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Drangsal. Das ist ganz normal, ihr werdet verfolgt werden, er bereitet sie darauf vor. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, die Welt wird euch letzten Endes nicht auslöschen können. Oder Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, 22 auf seiner ersten Missionsreise, nachdem er gerade gesteinigt wurde, aber dann doch dem Tod entgeht, ermahnt und ermuntert er die Jünger und sagt ihnen, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und wenn wir in die Kirchengeschichte zurückschauen, dann hat es Verfolgungen gegeben, wo man letzten Endes keinen Unterschied sieht im Ergebnis, insofern als diese Verfolgungen zum Tod der Verfolgten geführt haben. Wie viele Christen sind für ihren Glauben als Märtyrer hingerichtet, getötet worden? Und genauso wird es halt auch in der Drangsalszeit gehen mit denen, die dann das Zeugnis Jesu haben und sich dem Antichristen nicht unterwerfen. Letzten Endes müssen wir heute genauso bereit sein, für unseren Glauben zu sterben, wie das dann die Gläubigen in der Drangsalszeit tun müssen. Und dass wir jetzt 70 Jahre Frieden und Wohlstand hatten in Deutschland, ist nicht unbedingt das Normale. Wenn wir nach Nordkorea schauen, dann haben sie seit den 50er Jahren genau das Gegenteil. Und viele muslimische Länder leben in der gleichen Furcht und Angst. Zurzeit spielt sich im nördlichen Westafrika, im südlichen Rand der Sahara, in der Sahelzone, Furchtbares ab, wovon wir gar nicht viel hören, weil es irgendwie niemanden interessiert, weil das nicht so wichtige Länder sind. Aber viele Mitarbeiter der Zentralafrika-Mission, die dort arbeiten und auch die Bibelkursschüler, die sind in größter Bedrängnis durch die Moslems, die ganz speziell christliche Gemeinden und christliche Einrichtungen angreifen. Also es ist normal, dass auch in der Christenheit und in der Zeit der Kirche Verfolgung herrscht. Und das ist unsere Drangsal. Aber es stimmt, wie es in dem alten deutschen Lied heißt, eh noch die Gerichte toben, werden wir zu dir enthoben. Ehe der Tag des Herrn erscheint, werden wir mit dir vereint. Die Gemeinde ist nicht zum Zorn gesetzt. Zum Zorn, zum kommenden Zorn, nach 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und dieser kommende Zorn ist nicht der große weiße Thron, wo Gottes Zorn natürlich über die Sünder manifestiert wird, die unbußfertig waren und die dann in den Feuersee geworfen werden. Aber es gibt diesen kommenden Zorn im Sinne von der kommenden Gerichtszeit und die ist nicht für die Gemeinde gedacht, sondern sie ist zur Läuterung Israels, zur Erweckung Israels, aber auch zum Gericht über die Nationen gedacht und eben zur Reinigung dieser Erde von all ihrer Ungerechtigkeit durch das gerechte Gericht Gottes. Und wir sollen uns nicht streiten mit evangelikalen Christen über diese Frage, denn letzten Endes entscheidet Gott, wann die Entrückung stattfindet und wer dabei sein wird. Ja, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Text, Kapitel 6, die Öffnung der Siegel. Der Erlöser wird zum Richter. Im Himmel, nachdem der Herr Jesus offenbart wird als das Lamm und als der einzig Würdige, der dieses Buch, diese Besitzurkunde der Erde, dieses Buch mit den sieben Siegeln öffnen darf, beginnt er nun mit der Öffnung dieser Siegel. Und die Kamera schwenkt auf die Erde und zeigt uns jetzt, wie das, was im Himmel ausgelöst wird, auf der Erde seinen Niederschlag findet. Immer wieder erinnert uns die Bibel daran, dass die Dinge, die auf der Erde geschehen, durch die unsichtbare Welt, nicht nur durch den Himmel, durch Gottes Thron, sondern auch durch die ganze Engelwelt eben beeinflusst wird und gesteuert wird. Und so sehen wir das jetzt auch, dieses Prinzip, durch die Öffnung der Siegel, wo Gott bzw. das Lamm, der Herr Jesus, ganz persönlich jetzt in die Geschehnisse der Erde eingreift, in folgenden Worten. Kapitel 6, Verse 1 bis 2, das erste Siegel, der Reiter auf dem weißen Pferd. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, oder das erste von den sieben Siegeln öffnete, Und ich hörte eins von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus als Sieger, um zu siegen. Eines dieser vier höchsten Engelwesen, die wir mit den Cherubim im Alten Testament identifiziert haben, diese Thronwächter, Augen überall, repräsentieren die Allwissenheit und die Allgegenwart Gottes und seine souveräne Herrschaft über diese Erde. Eines dieser lebendigen Wesen sagt jetzt, komm. Und das ist wahrscheinlich nicht zu verstehen als ein Johannes, komm und schau dir das an, was jetzt geschieht, sondern es ist ein Befehl, der vom Thron ausgeht und jetzt diesem Reiter auf dem weißen Pferd Raum gibt. Dieser Reiter hat einen Bogen und eine Krone wird ihm gegeben. Und dieses wurde ihm gegeben, erinnert daran, dass er das nicht durch seine eigene Macht und seine Stärke und sein Genie schafft, als Sieger jetzt dazustehen, eine Krone zu tragen, sondern dass Gott ihm das zugesteht, dass Gott ihm Raum gibt. Viele Menschen in der Ukraine werden sich fragen, ich meine jetzt gläubige Menschen, werden sich fragen, warum darf Putin und die russische Armee das mit uns tun, dass sie uns einfach so angreifen? Warum lässt Gott das zu? Und wie müssen wir da Gottes Rolle verstehen, wenn Kriege geschehen? Ich kann es euch auch nicht genau sagen, wo die Grenze ist zwischen Gottes Wirken und Gottes Zulassung. Wir sagen ja lieber, Gott lässt es zu, weil wir denken, er ist da nur passiv, er tut ja nichts Böses. Natürlich tut Gott nichts Böses. Nur wenn er Gericht ausübt, dann ist das ja nicht böse, sondern dann ist das eben gerechtes Gericht. Aber es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wo er den Teufel Freiraum lässt und wo der Teufel dann wütet und wo Gott selber eingreift. Und so müssen wir einfach den ukrainischen Geschwistern und letzten Endes ja auch uns einfach sagen, wenn Gott es zulässt, in seiner Allmacht es zulässt, ja, dann können wir auch sagen, er wirkt es, weil er jederzeit die Möglichkeit hätte, es auch zurückzuziehen. Aber ich will daraus keine philosophische Diskussion machen, sondern wollen einfach stehen lassen, Gott gibt Raum dem Bösen, sei das Menschen, sei das Dämonen, sei das dem Teufel, und er lässt es zu, in seiner Allmacht bewirkt er es letzten Endes ja auch, und wir müssen uns darunter beugen. Wir halten fest, dass dieser Reiter nicht unbedingt der Antichrist persönlich sein muss, das liest man in vielen Kommentaren. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt, aber wir müssen nicht unbedingt diese Reiter, die jetzt ja in diesen vier Siegeln alle auftauchen, personifizieren und sagen, der Reiter auf dem weißen Pferd ist der Antichrist, der Reiter auf dem schwarzen Pferd, das ist dann irgendein Wirtschaftsminister, der es nicht mehr schafft, die Inflation aufzuhalten, und der Reiter auf dem roten Pferd, das ist ein Kriegsminister. Nein, das sind Grundsätze von Ereignissen und den moralischen Grundsätzen, die dahinter stehen, nämlich eben das Gericht und Tod und Krieg über diese Erde hereinbricht. Was wir in dem weißen Reiter sehen, ist eine Vorstufe dazu, nämlich die Verführung. Dieser Reiter ist auch nicht der Herr Jesus, der jetzt auszieht, um die Erde zu erobern. Nein, dieser Reiter spricht von einem scheinbaren Frieden. Sieg ohne Waffen, Bogen ohne Pfeile. Es wird nach der Entrückung eine besondere Macht der politisch-ideologischen Verführung geben. Das erste Gerichtshandeln Gottes besteht darin, dass er der Verführung, der Lüge Raum gibt, indem er den Teufel gesteht, zulässt, die Menschen zu verführen, die nicht der Wahrheit glauben, die der Lüge glauben. Und hier geht das in Erfüllung, was der Herr Jesus in Matthäus 24 sagt und in jeder Endzeitrede, auch in Markus 13 und Lukas 21, er beginnt immer seine Endzeitrede mit den Worten, seht zu, dass euch niemand verführe. Und dann sagt er auch in Matthäus, viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und dieser weiße Reiter stellt dieses Prinzip dar, dass eine weltweite Verführung geschehen wird, die ein Ausmaß annehmen wird, wie es bisher noch nicht gewesen ist. Und dass Menschen falsche Heilserwartungen haben und falschen Heilserwartungen glauben. Und dass diese Heilsversprechen über die politische Schiene an die Menschen getragen werden. Wir schaffen das. Wir nehmen unser Schicksal in die Hand. Wir können das Klima und das Wetter beeinflussen. Wir können Frieden schaffen, indem wir die Völker zusammenbringen. Wir können Wohlstand schaffen, indem wir globalisieren. Hier muss nach der Entrückung ein Mann auftreten oder mehrere Männer, mehrere Verführer, die in diese Richtung die Menschheit beeinflussen werden. Wie gesagt, er zieht aus als ein Sieger, aber scheinbar noch nicht durch schlimmen Krieg, sondern zwar bewaffnet, aber nicht indem er Pfeile abschießt, sondern indem er eben sich als Sieger, als Problemlöser, als Weltenführer anbietet. Der Herr Jesus hat ein zweischneidiges Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, keinen Bogen. Wenn man in der Konkordanz nachschaut und das Wort Bogen erforscht in der Bibel, dann hat der Bogen immer etwas Negatives. Wer mit dem Bogen schießt, ist ganz, ganz oft einer, der böse Absichten hat. Der Herr Jesus hat dieses zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht. Er richtet mit seinem Wort und in Gerechtigkeit, keine Verführung, sondern deutliches Reden, klare Sprache. Das ist das erste Siegel, der Reiter auf dem weißen Pferd, das Prinzip einer weltweiten Verführung durch beeindruckende Machtentfaltung und scheinbare Problemlösung der Probleme dieser Erde. Aber dann kommt ein jäher Stimmungswechsel in den Siegeln 2 bis 4. Es sind dann drei weitere Reiter, die auftauchen, die Reiter auf dem roten, dem schwarzen und dem fahlen Pferd. Wir gehen sie kurz durch. Der Reiter auf dem roten Pferd, Verse 3 bis 4. Und als es das zweite Siegel öffnete, das Lamm, das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und wieder geht der Befehl vom Thron aus. Und ein anderes feuerrotes Pferd zog aus und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander schlachteten und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Die Verführung hat Frieden versprochen, aber jetzt kommt die Antwort, es kommt Krieg. Der Frieden wird von der Erde weggenommen. Und nun kann jemand sagen, ja, aber Verführung und Krieg und auch das, was bei dem dritten und vierten Siegel kommt, hat es ja immer schon gegeben. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass was jetzt durch diese Siegelgerichte kommt, ein weltweites Ausmaß hat, wie es bisher in der Menschheit noch nie gesehen wurde. Außer natürlich bei der Sintflut, aber das war ein direktes Gericht Gottes. Es wird jetzt durch menschliches Wirken so viel Unheil angerichtet auf der Erde durch diese Siegelgerichte. Es ist noch kein direktes Eingreifen durch Dämonen oder dann wie bei den Zornesschalen, dass Gott selber seinen Zorn ausgießt, sondern es ist das, was Menschen verursachen. Der Verführer auf dem weißen Pferd oder die Menschen, die verführen, sind Menschen. Und der Reiter auf dem feuerroten Pferd ist auch jemand, der Krieg durch menschliche Verursacher repräsentiert. Und so geht's weiter mit dem dritten Siegel, Verse 5 und 6. Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Hohlmaß Weizen, ein Königsweizen für einen Denar und drei Königsgerste für einen Denar. Und das Öl und den Wein beschädige nicht. Nach dem Krieg kommt das, was oft herrscht nach Krieg, weil alles zerstört ist, Hunger. Beziehungsweise Hunger verursacht durch einen Zusammenbruch der wirtschaftlichen Stabilität. Wenn wir diese Angaben genauer anschauen, ein Chönix ist ein Hohlmaß von etwa 1,1 Liter. Und wenn man das mit dem spezifischen Gewicht von Weizen misst, dann entsprechen 1,1 Liter etwa 0,8 Kilogramm Weizen. Von 0,8 Kilogramm Weizen macht man etwas mehr als ein Kilo Weizenbrot. Und ein Denar ist nach Matthäus 28 das, was ein einfacher Arbeiter an einem Tag verdiente. Heute kostet ein Kilo Weizen, ich habe nochmal nachgeguckt heute, etwa 1 Euro, wenn es nicht unbedingt Bio-Weizen ist, da ist es ein bisschen teurer. Aber wenn du einen 25-Kilo-Sack Weizen kaufst heute, zahlst du etwa 25 Euro dafür. Wenn du einen Tageslohn für ein Kilo Weizen ausgeben müsstest, je nachdem, wie viel kriegt ein einfacher Arbeiter heute, Minimallohn 12 Euro mal 8, sagen wir mal rund 100 Euro, 100 Euro für ein Kilogramm Weizen, das wäre eine Inflation von 100 mal mehr, etwa 10.000%. Also, soweit sind wir noch nicht, aber Inflation hat schon angezogen. Und das unterstreicht wieder das, was ich eben schon sagte. Natürlich hat es immer schon Inflation gegeben. Es hat auch schon Hyperinflation gegeben. Und es hat auch schon Wirtschaftszusammenbrüche gegeben. Aber das wird, wie gesagt, nach der Entrückung durch diese Siegelgerichte ein weltweites Ausmaß nehmen. Warum heißt es, drei Königsgerste für einen Denar, das ist, Gerste ist minderwertiger im Vergleich zu Weizen und wurde sehr oft als Tiernahrung benutzt, dass also sowohl die Nahrung für Menschen wie auch die Nahrung in der Landwirtschaft explosionsartig teurer werden wird durch den Krieg. Warum heißt es, und das Öl und den Wein beschädige nicht? Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich habe da vieles gelesen, aber ich bin zu keiner Überzeugung gelangt. Einige sagen, ja, das sind Luxusgüter, Öl und Wein, und damit soll gesagt werden, dass die Reichen reich bleiben, dass die Inflation nur die Armen schädigt. Kann sein, dass das die Meinung ist, aber Öl und Wein sind eigentlich nicht unbedingt Luxusgüter, zumindest im mediterranen Umfeld. Damals hat man Öl für alles benutzt im Haushalt und Wein hat man mit Wasser verdünnt, um das Wasser ein bisschen zu desinfizieren. Auch ein Lebensmittel, das überall wächst. Also ich kann es euch nicht genau sagen, muss es offen lassen, tut mir leid. Vielleicht habt ihr bessere Erklärungen dafür. Ja, und was folgt auf Krieg und Hungersnot? Es folgt eine noch schlimmere Entwicklung der Umstände, das vierte Siegel. Und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Alle deutschen Übersetzungen haben interessanterweise das Wort fahl gewählt. Ich habe mal bei den französischen und englischen Übersetzungen nachgeschaut. Da gibt es viele unterschiedliche Vokabeln, die da genommen werden. Aber im Griechischen heißt dieses fahl Chloros. Und davon stammt unser Ausdruck Chlorophyll. Also das muss irgendwie so ins Grünliche gehen. Grünlich, blass, leichenblass. Fahl kann auch in diese Richtung gehen, zumindest was also eine Gesichtsfarbe angeht, wo man eben alle gesunde Gesichtsfarbe verloren hat. Und wenn man eine Leiche anschaut, dann hat sie vielleicht diesen Grünstich, diesen Gesichtsausdruck, der eben keine Farbe mehr übrig lässt, sondern einfach leichenblass wird. Ich sah ein fahles Pferd und der darauf saß, sein Name war der Tod und der Hades folgte ihm. Also alles, was er jetzt an Menschen mitnimmt, dieser Tod, fährt in den Hades, in den Aufenthaltsort der Toten. Und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger und mit Tod, wahrscheinlich ist hier mit Seuchen genannt, mit Krankheiten und durch die wilden Tiere der Erde. Es wird noch einmal in Erinnerung gerufen, was schon geschehen ist, eben mit dem Schwert, durch den Krieg, mit dem Hunger, durch die Inflation. Aber es kommen noch zusätzliche Dinge dazu. Vielleicht auch Schwert im Sinne von Kriminalität, weil die Ordnungen zusammenbrechen. Das kennen wir in Deutschland auch noch nicht so wirklich, aber in Haiti erleben wir das bei der ZAM sehr schmerzhaft, seit mehreren Jahren schon, und so schmerzhaft, dass unser Hauptkoordinator, der Jean-Mathieu Cherinet, in diesem Jahr vor einigen Monaten am 21. Januar 2022 von zwei kriminellen Menschen einfach auf offener Straße erschossen wurde. Und es wurde nicht nach ihnen gefahndet, weil die Polizei einfach nichts tut, wenn in Haiti ein Mensch umgebracht wird. Mittlerweile soll es wieder etwas besser sein, aber es ist ein furchtbares Gericht, wenn in einem Land die öffentliche Ordnung zusammenbricht und keine Polizei mehr, auch kein Militär mehr irgendwie für Ordnung sorgt und der Gesetzlosigkeit und der Kriminalität einfach freies Feld gegeben wird. Und das können wir uns sehr gut vorstellen, wenn Krieg und wirtschaftliche Katastrophen über ein Land hereinbrechen, dann heißt es am Schluss nur noch, jeder sehe selber zu. Und ich habe mir schon oft gesagt, wenn man jetzt denkt, dass vielleicht ein schlimmer Winter kommt, in dem wir keinen Brennstoff mehr haben, kein Gas, kein Öl mehr, ja, dann sind die gut dran, die noch Holz haben. Aber in dem Moment, wo Vandalen auf mein Grundstück kommen oder auf dein Grundstück, wenn du Holz gestapelt hast und es dir stehlen, stehst du genauso arm da und frierst genauso wie die anderen, die kein Gas mehr geliefert bekommen. Also wenn die öffentliche Ordnung zusammenbricht, dann kann alles geschehen. Schwert, Hunger, und dann ist auch keine Versorgung mehr da, eines Gesundheitswesens, das funktioniert. Dann können sich Seuchen ausbreiten. Und interessant, dass hier in Verbindung mit den Seuchen auch die wilden Tiere der Erde stehen. Was ist damit gemeint? Ja, manche haben gesagt, das ist bildlich zu verstehen. Das sind die gottlosen Politiker, die wie wilde Tiere beschrieben werden im Buch Daniel, mit Löwen, mit Leoparden, mit Bären. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier ganz buchstäblich zu verstehen ist. Ein Bruder sagte mir einmal, der ist in Sibirien aufgewachsen, und er sagte, wir mussten in strengen Wintern die Hunde ins Haus nehmen, weil die Wölfe durchs Dorf zogen. Und wenn wir die Hunde draußen ließen, dann wurden sie von den Wölfen gefressen. Nun haben wir in Deutschland eher den Trend, dass man unbedingt wieder Wölfe ansiedeln will, aber wenn die mal einfach alle Freiheit bekommen und sich vermehren können, wie sie wollen, dann könnte es vielleicht noch wieder anders aussehen. Aber vielleicht müssten wir auch gar nicht so an Bären und Wölfe denken, sondern Ratten zum Beispiel. Ratten haben oft in der Menschheitsgeschichte Krankheiten verbreitet, die Bevölkerungen oft zu großen Prozentsätzen dezimiert haben. Im Mittelalter sagt man, 14. Jahrhundert, die Pest in Europa, ein Drittel der Bevölkerung ist gestorben. Ratten können 100 Infektionskrankheiten, mehr als 100 Infektionskrankheiten weitergeben. Und wenn man sich vorstellt, dass Ratten jetzt vielleicht nur in der Kanalisation sich wirklich ausbreiten, aber wenn die öffentliche Ordnung zusammenbricht, wenn sich plötzlich Ratten vermehren und über unsere Vorräte herfallen und wir sie nicht mehr auslöschen können, da kann man sich schon vorstellen, dass dann ganz andere Gefahren auch auf die Menschen zukommen, durch Seuchen, die diese Tiere verbreiten. Es ist nur eine Vermutung. Ich versuche, diesen Text irgendwie zu verstehen. Fakt ist, es werden Gerichtswellen über diese Erde kommen mit diesen Siegelgerichten, dass die Menschen dann darauf reagieren werden. Wir wollen in den letzten beiden Siegeln, in dem 5. und 6. Siegel, jetzt die Reaktion von zwei Gruppen von Menschen sehen, die reagieren auf das, was vorfällt in dieser ersten Zeit der kommenden 7 Jahre Drangsalszeit. Die erste Gruppe sind die Menschen, die als Märtyrer sterben werden in dieser Zeit. 5. Siegel, die Seelen der Märtyrer unter dem Altar. Und als er das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Ja, in dieser Zeit der Siegelgerichte wird es nicht so sein, dass das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu keine Rolle mehr spielt. Wenn man die Offenbarung liest, ab Kapitel 6, dann sieht man diese Gerichtswellen, die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Zornesschalen. Mit dem siebten Siegel werden dann die sieben Posaunengerichte ausgelöst. Mit der siebten Posaune werden die sieben Zornesschalengerichte ausgelöst. Aber es gibt immer wieder Einschübe, die zeigen, dass Gott immer noch als Rettergott genauso wirkt in der Drangsalszeit wie auch in der Gnadenzeit jetzt. Und es werden sehr viele Menschen zum Glauben kommen. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, müssten wir Kapitel 7 lesen, denn Kapitel 7 zeigt uns, nachdem die Siegelgerichte uns diese Gerichtswellen gezeigt haben, zeigt Kapitel 7 uns, wie Gottes Heilshandeln von Anbeginn der Drangsalszeit aussehen wird, nämlich indem Israel wieder erweckt wird. So eine Art Saulus-Paulus-Bekehrungen von 144.000 Israeliten, 12.000 aus jedem Stamm. Und sie werden als Missionare, als Zeugen die ganze Welt missionieren. Und durch sie werden viele zum Glauben kommen. Eine große Volksmenge wird uns in Kapitel 7 gezeigt, von Menschen aus allen Nationen. Aber viele von ihnen werden eben umgebracht werden. Durch die gottlosen Politiker, insbesondere des Antichristen, der dann an die Macht kommt. Verfolgung wird herrschen, weil irgendwie gesagt werden wird, diese elenden Zeugen Jesu, jetzt dachten wir, sie wären weg, weil sie irgendwie weggebeamt worden sind. Ich weiß nicht, wie man erklären wird, was es mit der Entrückung auf sich haben wird, von ungläubiger Seite aus, wie die Menschen das erklären werden. Aber dann werden sie merken, jetzt sind ja schon wieder solche da, die von Jesus reden und dem kommenden Reich. Die müssten wir endlich ausradieren, damit wir die Erde nach unseren Vorstellungen gestalten können. Vielleicht wird das so die Stimmung sein, die gegen sie gemacht wird. Auf jeden Fall werden viele von ihnen getötet werden. Das wird uns auch in den weiteren Kapiteln der Offenbarung deutlich gezeigt, dass die Zeugen Jesu den Märtyrertod erleiden werden. Nicht alle, einige werden übrig bleiben, damit das Zeugnis nicht ausgelöscht wird. Aber hier sehen wir nun, dass schon am Anfang der Drangsalszeit, eben in dieser Zeit der Siegelgerichte, bereits Märtyrer im Himmel sind, also solche, die nach der Entrückung gläubig geworden sind und jetzt als Seelen sie sind, wie der Text es präzisiert, nicht in ihrem Herrlichkeitsleib wie die 24 Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren im Himmel, sondern ihre Seelen sind im Himmel. Gestern haben wir ja gesehen, dass in Kapitel 20 am Ende der Drangsalszeit dann ihre Auferstehung beschrieben wird. Und was tun sie? Die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das ist natürlich das Wort Gottes in Verbindung mit dem Zeugnis Jesu, so beginnt ja die Offenbarung. Johannes, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Das Wort Gottes ist die Offenbarung Gottes und der Hauptinhalt dieses Wortes Gottes ist das Zeugnis Jesu Christi. Und das wird in der Drangsalszeit genauso verkündigt werden. Das Wort Gottes, das prophetische Wort und das Zeugnis Jesu Christi des kommenden Herrschers. Das werden diese Märtyrer verkündigt haben, geglaubt haben und dafür werden sie ihr Leben gegeben haben. Und jetzt ist interessant, wie sie beten. Ich weiß nicht, ob du auch so betest, aber für uns Christen ist diese Art des Gebetes eigentlich nicht typisch. Sie beten, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Ich weiß nicht, ob die Christen in Nordkorea zum Beispiel so beten, weil sie diese ständige Unterdrückung, diese Bosheit, diese Ungerechtigkeit ihres götzendienerischen Regimes, das über ihnen herrscht und nur den Menschen anbetet und nur den Menschen groß macht, ob sie auch zu Gott rufen und sagen, wie lange wartest du noch bis zum Gericht? Wir beten eigentlich eher anders gegen unsere Feinde. Wir beten eigentlich nicht gegen unsere Feinde, sondern für unsere Feinde. Der Herr Jesus hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat seine Jünger gelehrt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch hassen und liebt eure Feinde und ja, segnet und fluchet nicht. Und auch ein Paulus hat das gelehrt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Recht nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Wenn dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Römer 12, 18 bis 20. Und ein Stephanus hat gebetet, noch im Angesicht seiner Mörder, die ihn gesteinigt haben, Herr Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Vielleicht dürfen wir jetzt sagen, dass diese Märtyrer, die im Himmel sind, jetzt mehr gottesgerechtes Gericht sehen, das ja anfängt, sich auf der Erde jetzt zu entfalten durch diese Siegelgerichte, und nicht mehr so sehr die Vergebung der Feinde im Blick haben. Ich glaube, wir können daraus schließen, dass es eben nicht Gemeindegläubige sind. Diese Art, wie sie beten, wie lange wartest du noch, bis du gerecht richtest, wann rächst du unser Blut? Wir finden diese Art in vielen Psalmen, die sogenannten Rachepsalmen. Die Zeit fehlt uns, das jetzt genauer zu lesen, aber zum Beispiel Psalm 55, Psalm 58. Insgesamt gibt es 12 Psalmen, in denen solche Rufe um gerechtes Gericht geäußert werden. Oder auch der Sohn Jojadas, der Sekaria. Jojada, der treue Priester, der den Joas ja so treu geführt hat und dann in hohem Alter starb. Dann ist Joas abgewichen und ließ dann sogar den Sohn, vielleicht auch den Enkel des Jojadas, den Sekaria, steinigen. Und als der Sekaria, der die Juden aufrief zur Buße, umzukehren, auch den König Joas ermahnte, im Angesicht seiner Peiniger, die ihn gesteinigt haben, betete er und sagte, der Herr möge sehen und richten. Er hat noch nicht gebetet wie der Stephanus, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, sondern er betet in 2. Chroniker 24, Vers 22, im Angesicht seines Todes, der Herr möge sehen und richten. Also es ist nicht ungeistlich, um Gerechtigkeit und gerechtes Gericht zu rufen. Aber ich glaube, dass wir als Christen, die wir insbesondere in der Zeit der Gnade, des Evangeliums der Gnade Jesu Christi leben, dass wir in besonderer Weise dazu berufen sind, für unsere Feinde zu beten, damit sie Vergebung ihrer Sünden bekommen und Gnade finden zur Buße und zum ewigen Leben. Aber vielleicht, wenn es über dich kommt und du auch ab und zu Gott schreist und sagst, Herr, wann kommst du endlich, um ein gerechtes Gericht über diese Erde zu bringen und die Ungerechtigkeit zu richten und diese Welt zu reinigen von all dieser Bosheit, dann ist es auch nicht falsch, so zu beten. Aber denken wir daran, dass wir nicht zu schnell, wenn unser Chef uns nicht mehr gefällt oder ein Arbeitskollege uns mobbt, dass wir nicht zu schnell um gerechtes Gericht beten, sondern zunächst einmal um Vergebung. Rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ja, das ist das Gebet um Gerechtigkeit, aber dann heißt es, wenn dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Das ist also die eine Gruppe der Menschen in der Zeit der Siegelgerichte. Sie werden umgebracht oder überleben unter schwierigsten Umständen und sie rufen zu Gott um Gerechtigkeit. Und dann gibt es die, die nicht Buße tun, und davon redet jetzt das sechste Siegel. Schwere Erschütterung der allgemeinen Ordnung, Furcht und Schrecken über alle Menschen. Kapitel 6, Verse 12 bis 17. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein Trauersack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, der seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freier verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen? Ich habe noch vergessen zu betonen, dass nach der Verführung, nach dem Krieg, nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, der Hungersnot, dann mit dem vierten Siegel gesagt wird, dass der vierte Teil der Erde getötet wird. Vers 8, ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger, mit Tod, mit Seuche und durch die wilden Tiere der Erde. Das zeigt einfach das Ausmaß dieser Siegelgerichte. Es sind ja noch nicht die letzten Gerichte. Es sterben dann später noch einmal ein Drittel der Bevölkerung der Erde. Also wenn ein Viertel stirbt, dann bleiben drei Viertel übrig. Und wenn dann noch mal ein Drittel stirbt, dann bleibt noch die Hälfte übrig. Wenn von drei Vierteln ein Drittel stirbt, dann bleibt noch die Hälfte übrig. Das sind unfassbare Zahlen. Wir waren erschüttert über 4 Millionen Corona-Tote weltweit. Es sterben jedes Jahr 3 bis 5 Millionen an Malaria. Das weiß man gar nicht, weil das einfach normal ist. Aber bei diesen Gerichten, wenn man von einem Viertel der Menschheit spricht, dann sind das zum jetzigen Zeitpunkt 2 Milliarden Menschen. Und wenn von den 6 Milliarden dann nochmal ein Drittel stirbt, dann sind es nochmal 2 Milliarden. Dann bleiben noch 4 Milliarden übrig, wie ich gesagt habe. Das sind unvorstellbare Zahlen. Aber wenn auch eben diese Gerichte der ersten 4 Siegel in der Vergangenheit immer und immer wieder stattgefunden haben, dann werden sie jetzt zwar in größerem Ausmaße stattfinden, wenn diese Siegelgerichte kommen, aber im 6. Siegel geschieht etwas, was wir wahrscheinlich so noch nie hatten in der Menschheitsgeschichte. Die Sonne wird schwarz wie ein Trauersack, ein härenes Kleid, heißt es in anderen Übersetzungen. Sie wird einfach verdunkelt, müssen wir wahrscheinlich verstehen. Und der ganze Mond wird rot wie Blut. Irgendwelche kosmischen Ereignisse oder eben auch diese wahrscheinlich Meteoriten, die vom Himmel fallen. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt. Ein Meteoritenschwarm, ein Asteroidenschwarm. Also wenn die Sterne, wenn das buchstäbliche Sterne sind, dann ist die Erde nicht mehr da, wenn ein Stern auf die Erde fällt. Aber so wie Johannes es sieht, sieht er wahrscheinlich Leuchtkörper in Form von Asteroiden, die die Erde schlagen und dass dadurch vielleicht Explosionen stattfinden, Vulkanausbrüche, die dann so viel Rauch entwickeln, dass die Sonne verfinstert wird. Irgendwie in die Richtung müssen wir es uns vielleicht vorstellen. Auf jeden Fall geschieht hier etwas, was an Erschütterung bisher in der Menschheitsgeschichte noch nicht stattgefunden hat. Die Könige der Erde, die Großen, die Obersten, die Reichen, Starken und jeder Knecht und Freier, also alle Menschen aus allen sozialen Schichten, verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen? Ja, die Gläubigen werden ja bezeugen, dass das Gottes Gerichte sind. Und sie werden vom Zorn Gottes reden und vom Zorn des Lammes. Das wird weltweit bekannt sein, dass das ihre Meinung ist. Und jetzt sieht es sogar so aus, dass auch die Ungläubigen diese Worte in den Mund nehmen und sagen, ja, das ist jetzt dieser große Tag. Aber sie tun nicht Buße, sondern sie versuchen, vor Gott zu fliehen. Genau das, was Kain tat, als Gott ihn zur Rede stellt, nachdem er Abel umgebracht hat. Kain tut nicht Buße und letzten Endes landet er im Lande Not, das heißt Flucht. Und das ist diese unverständliche Reaktion des Ungläubigen, wenn er mit Gott konfrontiert wird. Er hat nur einen Gedanken, wie kann ich vor diesem Gott fliehen? Und heute machen es die meisten Ungläubigen dadurch, dass sie ihn einfach leugnen und sagen, diesen Gott gibt es gar nicht. Und wenn es ihn gibt, ist er ungerecht, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Sie fliehen vor ihm, sie suchen nicht seine Gegenwart, schon gar nicht die Versöhnung. Flucht weg von Gott. Und das ist diese unsagbar traurige Reaktion von vielen Menschen dann in dieser Zeit, wo Gott so deutlich redet im Gericht. Sie sagen, Berge und Hügel, fallt auf uns, denn gekommen ist der große Tag des Zornes des Lammes. Und hier wird wieder dieser Ausdruck Arnion Lämmlein genannt. Der Herr Jesus ist doch sanftmütig und demütig und will Menschen zur Buße führen und ihnen Sünden vergeben. Aber da, wo sie es nicht wollen, da wird er im Zorn zu ihnen reden und dann wird er ihr Richter. Wir sehen dieses Phänomen auch weiterhin in der Offenbarung noch zweimal in Kapitel 9, Vers 20 und 21. In den Posaunengerichten lesen wir dasselbe. Sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. Und bei den Zornesschalen, ebenfalls Kapitel 16, Vers 9. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und sie lästerten den Namen Gottes, der die Gewalt über diese Plagen hat, und taten nicht Buße, um ihm Ehre zu geben. Vers 11, 16, 11. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Unfassbare Verhärtung und Verfinsterung des Menschenherzens. Gott redet im Gericht unvorstellbaren Ausmaßes, aber sie greift nach jedem Strohhalm, aber niemals zur rettenden Buße. Oh, wie zutiefst verfinstert ist das Menschenherz, nicht wahr? Und wie wollen wir einfach dankbar sein, dass Gott uns dieses Heil in Jesus Christus geschenkt hat, einfach durch Glauben, indem wir unsere Sünden bekennen durften. Möge vielen das noch gewährt bleiben. Nun, die Siegelgerichte enden mit diesen Erschütterungen der allgemeinen Ordnung, mit Furcht und Schrecken über alle Menschen. Und mit dem siebten Siegel werden dann die Posaunengerichte ausgelöst. Und was man in den Posaunengerichten dann sieht, ist, dass wirklich vom Himmel her dann Dinge auf die Erde fallen und sich auswirken. Dass es nicht mehr menschliche Handlungen sind wie Krieg und wirtschaftlichen Zusammenbruch und Hungersnot und so weiter oder Kriminalität, sondern dass es dann wirklich Auswirkungen von außen sind und insbesondere dämonische Mächte, die dann mit der fünften und sechsten Posaune entfesselt werden und die Menschen quälen. Und dieses ganze Spielen mit okkulten Dingen, sich vergnügen mit okkulten Filmen, sich beschäftigen mit Okkultismus und Spiritismus, das wird eine unvorstellbare Reaktion hervorrufen, dass die ganze Unterwelt, die Welt der Dämonen, freigelassen wird, inklusive den Teufel, der auf die Erde geworfen wird und sich austobt, dass die Menschen direkt, viel direkter als heute, von Dämonen gequält werden. Da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, könnt ihr selber nachlesen in den Kapiteln Offenbarung ab Kapitel 8, als er das siebte Siegel öffnete, und dann Kapitel 9 und 10, diese Posaunengerichte. Und dann in den Zornesschalen kommt dann noch einmal insbesondere zum Ausdruck, dass Gott selber dann seinen Zorn auf diese Erde gießt. Ja, ihr Lieben, das wird das Lamm sein, wenn es die Besitzurkunde dieser Erde öffnen wird. Diese Besitzurkunde wird zunächst ein Gerichtsbuch sein, um die Erde zu läutern von aller Bosheit und Ungerechtigkeit der sündigen Menschen. Aber parallel dazu wird Gott sein Zeugnis nicht untergehen lassen, sondern er wird weltweit dafür sorgen, dass Menschen das Evangelium vom Reich Gottes hören werden und glauben können und gerettet werden. Oft wird ihre Errettung bewirken, dass sie durch den Tod gehen müssen. Aber sie werden auferstehen am Ende dieser Drangsalszeit, wenn der Herr Jesus kommt, um sein Reich aufzurichten. Thronsaal oder Tränental, es wird beides geben. Möge dieser Ausblick uns nicht dazu bewegen, dass wir wie die Menschen, die sich in den Höhlen und Bergen verstecken wollen, dass wir sagen, oh, ich will nicht daran denken, das ist alles zu furchtbar für mich, sondern möge dieser Ausblick uns dazu bewegen, dass wir mit Freude dem Herrn Jesus entgegenschauen. Wir werden bei ihm sein. Wir werden endlich da sein, wonach sich jede Braut sehnt zu sein, nämlich endlich in den Armen ihres Verlobten, ihres zukünftigen Bräutigams. Und der Paulus sagt den Korinthern, ich habe euch als eine keusche Jungfrau vermählt. Noch sind wir als Jungfrau mit dem Herrn vermählt im Sinne von ihm versprochen. Aber er kommt, um uns ins Vaterhaus zu führen, wo dann die Hochzeit des Lammes stattfinden wird. Auch das sind unfassbare Dinge, die wir noch nicht mit unseren Emotionen fassen können. Aber sie sollen in uns Emotionen bewirken, der Freude und der freudigen Hoffnung und der Liebe zu unserem Herrn. Und in alledem wollen wir, wenn es irgendwie geht, die Menschen auf das kommende Gericht hinweisen. Sie wollen es nicht hören. Ich weiß, es ist so schwierig, wenn man vom Gericht spricht, dann machen die Menschen einfach dicht. Das wollen sie nicht hören. Vom lieben Gott kann man ihnen noch etwas erzählen, obwohl, wie Wilhelm Busch einmal sagte, den lieben Gott gibt es gar nicht, den gibt es nur in der Vorstellung der Menschen. Wen es aber gibt, ist der Gott der Liebe, der seinen Sohn gegeben hat, um für unsere Sünden zu sterben. Und möge Gott schenken, dass wir den ungläubigen Menschen das irgendwie klar machen können, dass sie Errettung brauchen, weil sie Sünder sind und als Sünder niemals bestehen können vor dem Gericht Gottes, dem gerechten Gericht. Ja, möge der Herr auch diese Gemeinde hier segnen, dass ihr diese rettende Botschaft verkündigen könnt und dass Menschen noch dazukommen, bei euch wie bei uns und weltweit.